Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo zusammen. Wir begrüßen euch zum libertären Podcast im anarchistischen Radio Berlin. Diesen Monat haben wir ein Interview über den blockierten Nazi-Aufmarsch in Demmin und Auszüge aus einem kritischen Vortrag des Chapulche-Kollektivs zu ChatGPT. Außerdem gibt's Nachrichten aus aller Welt, von ernst bis satirisch. Beim Schlagwort satirisch darf natürlich auch unsere tiefgehende Medienanalyse zum Ist-Zustand herrschender Anarchie nicht fehlen. Als erstes wechseln wir aber gleich mal in den Newsroom.
In Bochum haben die Cops ein 12-jähriges gehörloses Mädchen angeschossen und schwer verletzt. Das Mädchen war aus ihrer Wohngruppe geflohen, um ihre Mutter zu sehen. Die Taz schreibt dazu:
Dass die Polizei ein Problem im Umgang mit Personen in psychischen Ausnahmesituationen hat, ist unter ExpertInnen aber schon länger bekannt. So kritisiert beispielsweise der Polizeiforscher Thomas Feltes mangelnde Deeskalationsfähigkeiten und fordert, häufiger sozialpsychiatrische Dienste einzusetzen. Knapp 30% der von der Polizei getöteten Personen in Deutschland befanden sich in einer psychischen Ausnahmesituation, wie Daten des Fachmagazins CLIP zeigen.
Im Hambacher Forst wurde das Waldstück Sündenwald von der Polizei geräumt. Auf der Webseite des Bündnisses Waldstadt Asphalt findet sich folgendes Statement.
Laut RWE wird Sand und Kies zur Hangstabilisierung und Renaturierung benötigt und arbeitet an einer Ausweitung des Tagebaulochs im Osten des Hambacher Forstes um 1400 Hektar, die neben dem Sündenwäldchen und dem Ort Mannheim hauptsächlich aus fruchtbaren Feldern bestehen. 2030 plant RWE das Tagebauloch mit Wasser zu fluten.
In Leipzig ist eine 29-Jährige vor Gericht freigesprochen worden. Sie war wegen Schwarzfahren, also Erschleichen von Leistungen, angeklagt. Radio Dresden dazu.
Die nonbinäre Person war letztes Jahr insgesamt 3-mal bei ICE-Fahrten zwischen Berlin, Hamburg und München ohne Ticket erwischt worden. Dabei hatte sie einen DIN A4-Pappkarton dabei, auf dem gutleserlich stand: Ich fahre ohne gültigen Fahrschein, es ist genug für alle da, Mobilität sollte keine Klassenfrage sein. Mit diesem Schild sei der Straftatbestand des Erschleichens von Leistungen nicht erfüllt, wie uns Gerichtssprecher Stefan Plaschke auf Nachfrage sagte, denn die Leistung habe man sich in dem Fall ja nicht erschlichen.
Am Görlitzer Park in Kreuzberg gehen die Arbeiten an der umstrittenen Umzäunung weiter. Dass es dabei auch zu Sabotage kommt, war zu erwarten. Das erste aufgestellte Drehkreuz ist nämlich schon abhanden gekommen, so der Tagesspiegel.
Kaum aufgestellt, schon verschwunden. Das erste gerade aufgestellte Drehkreuz am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist bereits wieder weg. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Unbekannten demontiert und gestohlen. Es war erst am Mittwoch an einem Eingang an der Ecke Görlitzer Straße und Görlitzer Ufer aufgestellt worden.
Und es gibt Neuigkeiten um das Verfahren im Antifa-Ost-Komplex. In den USA ist die Gruppe Antifa-Ost als sogenannte ausländische Terrororganisation eingestuft worden. Außerdem hat am 25. November in Dresden der Prozess gegen 7 AntifaschistInnen im zweiten Antifa-Ost-Verfahren begonnen. Ein Artikel in der sogenannten linkspluralistischen Tageszeitung Neues Deutschland.
Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine überregional vernetzte Gruppierung mit militant linksextremistischer Ideologie gegründet zu haben. Über mehrere Jahre hinweg soll die Gruppe intensiv vorbereitete Angriffe auf Personen verübt haben, die man der rechten Szene zurechnete. Konkret werden 6 der 7 Angeklagten Angriffe in wechselnden Konstellationen vorgeworfen. Etwa auf ehemalige Teilnehmer von Nazi-Aufmärschen in Dresden und Magdeburg, auf den Betreiber eines neonazistischen Treffpunkts in Eisenach, einen Laden des rechten Labels Thor Steiner in Dortmund oder rund um den NS-verherrlichenden Tag der Ehre in Budapest 2023.
Auch die Rote Hilfe nimmt zum Prozess Stellung.
Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Anklageschrift ist wieder die staatliche Konstruktion einer sogenannten kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB. Dieser Gummiparagraf wird staatlicherseits gerne bemüht, um linke Strukturen zu durchleuchten und zu kriminalisieren. Hinzu kommen noch weitere Vorwürfe wie gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und weitere, die meist nur einzelnen Angeklagten zur Last gelegt werden, aber den Prozess zeitlich und finanziell aufblähen. Und erneut bringt die Bundesanwaltschaft gleich mehrfach den absurden Vorwurf des versuchten Mordes ein, obwohl sie damit im Prozess gegen Hanna krachend gescheitert ist. Wohin die Reise geht, zeigen die beiden Pilotverfahren. Der erste Prozess gegen Lina und drei Mitangeklagte im Komplex, der im Mai 2023 mit Haftstrafen von bis zu 5 Jahren und 3 Monaten endete, beruhte genau wie der erste deutsche Budapest-Prozess gegen Hanna auf Indizien. Der staatliche Verfolgungswille lässt sich davon aber nicht beeinträchtigen und verhängt auch ohne stichhaltige Beweise hohe Strafen, um ein Exempel an engagierten AntifaschistInnen zu statuieren. Im jetzigen Verfahren gegen Johann, Paul, Henry, Tobias, Thomas, Melissa und Julian vor dem OLG Dresden sind bereits 132 Verhandlungstage bis Sommer 2027 geplant. Damit verspricht es, einer der umfangreichsten Großprozesse gegen AntifaschistInnen seit Jahrzehnten zu werden. Das waren Spanner aus Bristol. Im nächsten Beitrag geht es um Suizid. Wenn du das nicht hören möchtest, spring gerne zum nächsten Beitrag. In Demmin gibt es ja, wie ihr sicher wisst, jedes Jahr einen Nazi-Aufmarsch. Wir haben Anfang des Jahres schon einmal über die erfolgreichen Gegenproteste gegen die Nazi-Demo berichtet. Jetzt haben wir uns nochmal mit den Leuten aus Demmin zusammengesetzt, um zu klären, warum die Faschos jedes Jahr wieder nach Demmin kommen und wie die antifaschistische Arbeit vor Ort aussieht.
Wir reden hier sozusagen über die letzten Kriegstage und die Russen sind schon vorgerückt und die letzten Nazikader verlassen sozusagen die Stadt und sprengen auch die Brücken hinter sich und lassen eine eingekesselte Bevölkerung zurück, von denen natürlich auch viele tatsächlich glühende Nazis oder Anhänger waren und auch diese Idee bis zum Schluss geglaubt haben. Also vermutlich kam es daher zum einen zu selbst.
Kam auch noch zu Verteidigungshandlungen, also zu Schüssen, zu Angriffen auf die Rote Armee.
Genau, kam und dann eben auch aus Angst vor Vergewaltigungen und Tötungen haben sich also vor allem viele Frauen in der Peene dann ertränkt, auch gemeinsam mit ihren Kindern. Und also man geht davon aus, dass das der größte Massensuizid
prozentual. Also natürlich in Berlin haben mehr Leute Selbstmord gemacht als in Demmin, aber prozentual. Ja. Und sie haben sich nicht nur in der Peene ertränkt, dass sie sich im Wasser ertränkt haben, aber viele haben sich auch mit Rasierklingen die Pulsadern aufgeschnitten oder haben Gift genommen. Oder haben sich erhängt oder irgendwelche anderen Methoden gesucht. Es gab auch welche, die normal Krieg gemacht haben und dann sich selbst erschossen haben, bevor sie, also eigentlich erst ihre Familie erschossen haben, dann Krieg geführt haben und dann sich selbst erschossen haben. Seit 2006 gibt es hier einen Nazi-Aufmarsch und das hat angefangen, nachdem 2005 in ganz vielen Medien in ganz Deutschland der Bericht erschienen ist über die vielen Selbstmorde, die am Kriegsende vom Zweiten Weltkrieg in Demmin, die es gab. Also viele Menschen, die sich einfach umgebracht haben am Kriegsende. 2005 haben dann die Nazis diese Idee gefunden, waren ja auch auf der Suche nach so einem anschlussfähigen Thema, haben dann 2006 ihre erste Demo gemacht. Seitdem haben sie mit einigen Unterbrechungen, zum Beispiel auch durch Corona, dann jetzt eigentlich jährlich da ihre Sache gemacht. Aber jetzt nicht dann, wenn der Jahrestag dieser Selbstmorde ist, Ende April, Anfang Mai, sondern genau am 8. Mai, weil sie natürlich die Geschichte verdrehen wollen und ihrer deutschen Helden gedenken wollen. Ein Trauermarsch für die deutschen Helden.
Ja, also sie nutzen eben den Tag der Befreiung, um den für ihre Zwecke sozusagen zu verdrehen. Und uns wird ja auch so ein bisschen vorgeworfen, als würden wir hier auf den Gräbern feiern, was natürlich nicht stimmt.
Tja, dieses Jahr wieder sehr erfolgreich Gegenproteste auf die Beine gestellt. Wie sah denn der 8. Mai dieses Jahr aus eurer Perspektive aus? Wie habt ihr den Tag erlebt?
Für mich und ich glaube irgendwie für unsere ganze Gruppe ist das ein sehr großartiger Tag gewesen, weil wir das diesmal wirklich geschafft haben, unglaublich viele Menschen zu mobilisieren aus ganz Norddeutschland, aus Berlin. Es sind wirklich Busse angekommen. Es war hier ein Stau an Bussen. Das hatten wir halt auch noch nicht erlebt. Und es strömten immer mehr Menschen in die Stadt. Und wie gesagt, wir haben ja auch im Vorfeld das Ganze schon organisiert mit Antifa-Gruppen aus Rostock, aus Berlin, aus allen möglichen Städten haben wir diesmal Unterstützung bekommen. Deshalb ist das eben auch so groß geworden. Also ich glaube, das war für jeden von uns, war das diesmal ein sehr, sehr beeindruckender Tag, weil wir alle noch nicht so viele Menschen hier gesehen haben. Und es war halt eine totale Feierstimmung. Und es war halt auch alles total friedlich. Die Polizei hat uns auch eine Route erlaubt, die wir sonst nicht gegangen sind. Und die Nazis sind zwar gelaufen, aber konnten nicht die Route gehen, die sie eigentlich vorhatten. Und mussten da wirklich auf so einem kleinen Nebenweg durch die Stadt gehen, wo sie im Grunde genommen niemand gesehen hat. Und es waren eben auch sehr wenige. Wir waren viel mehr. Und das Fest ging ja bis mitten in die Nacht. Es haben hier auch noch viele Bands gespielt.
Auch also, danach noch, ja. Nach dem Nazi-Aufmarsch haben wir noch eine richtige Feier gemacht und den Tag der Befreiung richtig gefeiert im Hafen. Und das war eigentlich eine schöne, runde Sache, weil die ganze Innenstadt war so mit Menschen gefüllt, dass die Nazis einfach nicht in die Innenstadt gekommen sind, sondern abseits irgendwo ihr Gedenken abgehalten haben an einer Stelle, wo es eigentlich niemand mitbekommen hat.
Ja, also uns ist es diesmal wirklich gut gelungen, diese Route zu blockieren.
Das war das erste Mal, dass wir jetzt quasi so eine richtige vollständige Blockade, also eine dauerhafte Blockade hinbekommen hatten. Wir hatten davor, gab es natürlich Jahre, wo wir auch schon die Strecke blockiert hatten, auch stark blockiert hatten, aber spätestens um Mitternacht sind die Nazis dann doch noch irgendwie durchgekommen. Mhm. Und diesmal war das wirklich so dauerhaft, dass die Nazis keine Chance hatten, dass sie an dem Tag gar nicht an ihr Ziel gekommen sind. Sie hatten seit 2006 immer ein und dasselbe Ziel und das haben sie in diesem Jahr zum ersten Mal nicht erreicht. Wir hatten natürlich, am Anfang waren die Proteste noch nicht so stark, dann haben wir es langsam aufgebaut, dann gab es so einen Höhepunkt 2014, 2015, dann gab es verschiedene Gründe, warum es wieder ein bisschen schwächer geworden ist, dann hatten wir aber große, starke Proteste 2018, 2019, die waren sehr groß, sehr erfolgreich und da waren schon, ja, 1200 oder mehr Leute in der Stadt. Aber dann war Corona und dann kam wieder so ein Knick und jetzt dieses Jahr sind wir quasi wieder sogar über die Zielmarke drüber geschossen. Das sind ja über 3000 gewesen.
Ja, also vermutlich so irgendwas zwischen 3000 und 4000. Aber wie gesagt, also wir hatten diesmal halt auch von Anfang an, von den ersten Planungen, wirklich große Unterstützung aus Berlin und Rostock und Greifswald. Und die haben alle mitmobilisiert und deshalb ist es so groß geworden.
Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Aufmarsch zurückkommen. Hinter jedem Aufmarsch stecken ja irgendwelche Strukturen. Wie sehen denn die Nazi-Strukturen in und um Demmin aus, die für diesen Aufmarsch verantwortlich sind? Wer sind so die Akteure? Wer steckt da so dahinter?
Es war eigentlich von Anfang an die damals noch relativ starke NPD, die ja auch länger Zeit im Landtag saß und dadurch auch Gelder hatte. Und die haben eigentlich die Freien Kameradschaften dadurch quasi auch finanziert und auf Linie gebracht, haben aber jetzt am Anfang immer gesagt, das ist so eine Aktion der Freien Kameradschaften, die es in die erste Reihe gestellt haben und nicht unbedingt der NPD. Nachdem aber aus dem Landtag rausgefallen sind, ist ihnen ja die Unterstützung der Freien Kameradschaften weggebröckelt. Viele haben eben mehr ihre eigene Linie dann gefahren und sind teilweise in andere Parteien gegangen. Die NPD hat ja ihren Namen geändert in die Heimat, also deswegen ist es jetzt von einer Aktion der Partei die Heimat und die machen hier halt eben dann ihre Aktion und die meisten Leute, die das organisieren, kommen halt eben oft aus dem östlichen Teil von Vorpommern, Anklammerecke. Und da haben sie halt eben ihre starken Strukturen, mit denen sie dann hier reinkommen, hatten aber teilweise auch Jahre davor ja auch Unterstützung von anderen Kameradschaften oder natürlich von Udo Pasteurs, der im Westen von Mecklenburg wohnt. Da hat sich über die Jahre hinweg einiges geändert. Es gibt in Demmin selber keine ganz starken Kameradschaftsstrukturen. Es gibt hier natürlich ein ja mehr oder weniger loses Netzwerk von Nazis, die natürlich vernetzt sind mit den anderen Nazis, auch bundesweit oder ja landesweit, wie auch immer. Und es kamen ja auch schon bundesweit Leute aus Hessen oder irgendwie so zum Nazi-Aufmarsch oder im letzten Jahr auch der eine Dortmunder Nazi, der hier gesprochen hat. Dieses Jahr waren es Leute aus Sachsen, die gesagt haben, sie kommen unbedingt. Nazis von dort. Aber hier vor Ort gibt es schon bestehende Nazi-Strukturen, aber ein bisschen als loses Netzwerk, die ja dann teilweise bei den Corona-Demos oder anderen Schwurbelsachen sichtbarer werden, also außerhalb von diesem Nazi-Aufmarsch. Man erkennt teilweise natürlich jetzt so, wenn der Nazi-Aufmarsch läuft, erkennt man einzelne Menschen, die aus Demmin sind, die ja auch mitlaufen. Aber das sind zumindest am Anfang nicht die Massen. Die meisten aus Demmin selber stehen erstmal am Rande und gehen erst am Ende dann dazu, wenn es Richtung Hafen geht, zu dem eigentlichen Zielpunkt. Das haben sie ja dieses Jahr nicht geschafft. Aber diese ganzen typischen Leute aus Demmin sind eher so Mitläufer, bis auf wenige Ausnahmen. Und zum Beispiel einer von den aktiveren Leuten, der wollte ja Bürgermeister werden und hat sogar, glaube ich, wie viel hat er bekommen, an die 23% bei der Bürgermeisterwahl, was schon krass ist, mit Unterstützung der NPD. Es gibt halt eben so die Corona-Demos, die dann ja von AfD-Leuten oder so auch unterstützt werden oder Ex-NPD-Leuten. Was für uns so ein bisschen das Ding ist, ist jetzt, dass sozusagen der wichtigste Typ aus der Region hier von Demmin, der geht jetzt in den, der ist jetzt, sitzt jetzt im Landtag und will der Landeschef, der für die nächste Landtagswahl wieder direkte Gegenkandidat zu Manuela Schwesig werden. Das ist natürlich, er ist der Einzige, der im Moment das Direktmandat für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat. Die AfD aktuell nur ein Direktmandat, das ist hier die Region Demmin. Und das will er jetzt weiter ausbauen. Im Moment glaube ich noch nicht, dass er es schafft, aber er hat jedenfalls hier in Demmin selbst relativ viel Unterstützung. Und er ist ja auch als Landrat angetreten, wo er nur knapp gegen den CDU-Menschen verloren hat. Da hatte er aber in Demmin selbst mehr als 50% Zustimmung bekommen. Und er hat jetzt hier in Demmin schon seine Fanbase. Aber es gibt hier auch andere Strukturen, ganz klar, die sich dagegen positionieren. Und ich denke, im Moment hat jetzt die AfD jetzt nicht so total das Zepter in der Hand. Sie haben teilweise natürlich Abstimmungen im städtischen Parlament, also in der Verordnetenversammlung gibt es Abstimmungen, wo teilweise die Freien Wähler mit ihnen mitstimmen. Ich denke, es gibt immer noch ganz relativ viele Strukturen innerhalb von den verschiedenen Organisationen, die hier in der Stadt sind oder auch in der Kirche oder auch in anderen Zusammenhängen hier in der Region, die das nicht wollen, dass die Nazis alles übernehmen. Ich glaube, ganz so schnell wird das auch nicht passieren und wir hoffen, sind da eigentlich auch noch immer guter Dinge. Wir würden uns natürlich freuen, wenn mehr junge Menschen uns unterstützen, aber ja.
Genau, das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie sieht eure Arbeit generell aus und vielleicht auch welche Herausforderungen habt ihr? Wie geht ihr damit um?
Ja, also wie gesagt, wir sind hier eine kleine, bunte Gruppe, also auch Leute aller Altersgruppen und verschiedenste Berufe, die sich hier zusammengefunden haben, eben den 8. Mai zu gestalten und zu versuchen, diesen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Also das ist ja natürlich irgendwie unser größtes Ziel, dass eines schönen Tages, dass die nicht mehr zu uns in die Stadt kommen, dass sich diese ganze Geschichte erledigt hat. Ich glaube auch, dass wir ihnen dieses Jahr doch irgendwie ein bisschen gezeigt haben, dass wir wirklich mehr sind, denn wir waren ja, wie wir vorhin schon sagten, zwischen 3.000 und 4.000 Leuten und die Nazis waren um die 300, ne? Also die haben sich schon auch gewundert, weil das auch tatsächlich das erste Mal war, dass sie hier nicht laufen konnten. Aber klar, was wir uns wünschen, ist, dass natürlich noch mehr Menschen aus Demmin sich uns anschließen, gerne auch viele jüngere Menschen, ja, die da eben auch ihre Perspektive mit reinbringen und neue Ideen. Und ja, klar, also dass das auch in Demmin, in unserer Stadt irgendwie mehr gesehen wird und vielleicht auch mehr anerkannt wird, was wir hier machen.
Naja, also ich denke, was für uns gerade so eine Perspektive ist, ist halt eben, oder wo wir mehr Wert drauf legen, zumindest ich, ist das Jahr über zu wirken und jetzt nicht nur am 8. Mai. Ach so, ja. Wir haben am Anfang natürlich sehr stark den Fokus auf den 8. Mai gelegt, aber wir müssen natürlich schon gucken, dass wir diesen rechten Strukturen die Themen wegnehmen und die Leute anderweitig erreichen, die hier in der Region. Ich denke, hier gibt es einfach viele Menschen, die unzufrieden sind, die deswegen halt eben irgendwie offen sind für irgendwelche, wie ich auch immer finde, populistischen, skurrilen Gedanken, die natürlich nicht real sind, also die sofort, nachdem die die Macht hätten, auch das zerfallen würden nach allen Richtungen. Aber wir wollen natürlich den Menschen hier schon noch zeigen, also es ist ein bisschen schwierig mit den Kürzungen der Bundesregierung oder allgemein auch der Landesregierung in ein paar Bereichen, dass Beratungsstellen wegfallen, dass Unterstützung für die Jugendclubs wegfallen. Das ist schon noch so eine Sache, wo ich denke, so, das ist kontraproduktiv und hilft der AfD in ihren Entwicklungen. Die AfD hält sich ja offiziell aus dem Nazi-Aufmarsch raus und beteiligt sich nicht, aber zumindest im letzten Jahr war der dann die Wahlkreismitarbeiterin von Enrico Schult, dem AfD-Kandidaten hier, also dem Landtagsabgeordneten und zukünftigen wahrscheinlich Chef von Mecklenburg-Vorpommern. Also seine Wahlkreismitarbeiterin, die war am Straßenrand und hat da mit ihren anderen Nazi-Jungs gefeixt, also Spaß gehabt. Das ist durchaus alles miteinander vermengt hier und ist nicht so, die AfD will sich immer als sauber und sonst was darstellen, aber das ist ja nicht der Fall.
Ja, also wie Heinz ja schon gesagt hat, haben die hier halt eine sehr große Wählerschaft, also auch in der ganzen Region. Und so wie es aussieht, soll ja auch dieser Nominierungsparteitag soll wohl auch in Demmin stattfinden.
Im Januar,
also so, dass hier für uns sowieso einiges zu tun ist, sozusagen. Ja, um da auch drauf aufmerksam zu machen. Also ich meine, auch da finde ich wieder, das ist natürlich auch das einen Symbolcharakter hat, dass man dann tatsächlich Demmin als Nominierungsort wählt, ne? Mit seiner ganzen Vorgeschichte.
Mehr Infos dazu findet ihr unter www.aktionsbündnis-dm.de, Bündnis mit UE. Und nun eine kleine Ansage für die UKW-HörerInnen unter euch.
Okay. Liebe Leute, die ihr jetzt am Radio sitzt, ab dem 01.01.26 senden wir das Freie Radio Berlin-Brandenburg nicht mehr auf UKW. Die analogen Frequenzen wurden uns von der Medienanstalt gestrichen. Wir sind weiterhin im Digitalradio unter fr-bb und im Internet unter fr-bb.org zu hören. Den 88,4 MHz übernimmt der Hamburger Sender Byte FM, die 90,7 in Potsdam bespielt dann Jazz FM. Wenn ihr weiterhin freien, nicht kommerziellen, emanzipatorisch-kritischen Rundfunk wollt, hört uns im Stream oder digital.
Lange lebe freies Radio.
Hey, wo sind wir hier? Das fühlt sich so komisch an.
Deutschland.
Ach so, na klar.
Meinst du wegen dem Girlie?
Was ist das?
Ein Park in Berlin-Kreuzberg.
Und was ist damit?
Die Polizei hat ein Problem.
Ach was.
Die ist nicht ganz dicht.
Das wäre ja nichts Neues.
Ach nee, ich meine ja auch, der Zaun ist nicht ganz dicht.
Was wollen die jetzt wieder absperren?
Den Girlie eben.
Was bringt ein abgesperrter Park?
Den Menschen vor Ort bald nachts nichts mehr.
Aber du meintest, der Zaun sei nicht dicht.
Ja, richtig. Die Polizei heult jetzt rum.
Warum?
Weil eine der Drehtüren geklaut wurde.
Und was passiert jetzt?
Die sucht per Aushang danach.
Dann wird das wohl nichts mit dem Absperren.
Leider nicht.
Lass uns in Deutschland bleiben.
Ach nee, lieber nicht.
Okay, worüber möchtest du denn reden?
Die USA.
Warum denn das?
Wegen Ron DeSantis.
War der nicht weg vom Fenster?
Sicher, er will sich wieder ins Gespräch bringen.
Worum geht es denn dieses Mal? Bücher verbrennen, statt sie zu verbieten?
Nein, es geht gar nicht nur um Florida.
Um die ganzen USA?
Ja, denn mehr als 60% der unter 30-Jährigen mögen Sozialismus. Und sogar noch 34% Kommunismus laut einer Umfrage.
Und was ist mit... Nun ja, du weißt schon.
Nein, über den Anarchismus ist nichts bekannt.
Was war nun mit DeSantis?
Der will die Jugend aufklären.
Oh weh, seine Art der Aufklärung kennen wir schon.
Nee, über den Kapitalismus.
Hä? Den haben die doch vor der eigenen Nase.
Nein.
Doch, ich bin mir relativ sicher.
Nein.
Wie denn jetzt?
Nicht den richtigen Kapitalismus.
Ach was.
Wenn sie den erstmal kennenlernen...
Werden sie von ihren sozialistischen Träumereien ablassen?
Genau so ist es.
Lass uns über Deutschland reden.
Ach nee, lieber nicht.
Wie wär's mit Argentinien?
Klingt schlimm, aber immer noch besser.
Es geht um Milei.
Oh wei.
Der argentinische Präsident war kurz in Bolivien zur Amtseinführung des Kapitalismus-Fans Paz.
Was? Den Milei lassen die frei rumlaufen?
Der hat doch von seinem Chef Taschengeld bekommen.
Du meinst Trump?
Ja, der hat was springen lassen, nachdem Milei auch in den USA seine Aufwartung gemacht hatte.
Und Milei hat sich revanchiert?
Er hat den Menschen in New York Asyl angeboten.
Okay.
Tja, migrantisch, muslimisch und sozialistisch. Okay, sozialistisch in Anführungsstrichen. Der neue Bürgermeister hat mindestens ein falsches Attribut zu viel.
Und weiter?
Naja, Argentinien ist das gelobte Land.
Warum das denn?
Weil dort Kapitalismus herrscht.
Blick ich nicht.
Das ist die natürliche Konsequenz der Würde und Freiheit des Menschen.
Blick ich nicht.
Der Kapitalismus ist die wahre Form, die Gerechtigkeit in dieser Welt annimmt.
Blick ich nicht.
Ja, nun, ich auch nicht.
Der Typ muss aus einer anderen Welt stammen.
Lass uns über Deutschland reden.
Ach nee, lieber nicht.
Doch, echt, das sollten wir tun.
Okay, was gibt's denn?
Die deutsche Wirtschaft ist am Boden.
Nein!
Doch.
Wow.
Sie ist in einer Dauerkrise.
Oh weh.
Die Brücken sind marode, die Straßen, die Bahnstrecken.
Moment mal.
Oh nein.
Ja doch, du hast Bahnstrecken gesagt.
Entschuldige bitte.
Nein, so geht das nicht.
Ist mir so rausgerutscht.
Das haben wir doch tausendmal besprochen.
Ja, ich weiß.
Das können wir so nicht bringen.
Wir könnten es übermalen.
Mit einem Ton, meinst du?
Ja, mit so einem... Tü-tü.
Du machst es schon wieder.
Ach weh.
Wir wollen doch keine Scherze über die Deutsche Bahn machen.
Ja, stimmt schon.
Auf dieses Niveau dürfen wir einfach nicht sinken.
Yeah. Der Pate im Studio, sie schicken mir Briefe. Ich baue daraus Paperflugzeuge. Bastarde. Mein Sample, deine Tränen, das ist Open Source Guerilla. Ich baue aus euren Hits für meine Jungs eine neue Villa. Kein Gott, kein Staat, kein Mastertrack, der mir was vorschreibt. Ich bin der Beater, da ist der letzte Freibeuter, Urheberrechte, Schutzgeld von den Anzugträgern. Ich bin der Wolf in eurer Herde aus Lizenzjägern. Dieser Beat ist illegal, mein Flow ist die Revolte, fickt dein Copyright, bis die Industrie in Trümmern schmort.
Start. Ich kick die Studiotür ein mit der Air Max. Gold am Mike, du kriegst einen GEMA-Brief, ich seh darin nur leeres Gewäsch. Ich grabe in den Crates, wo der Staub von Jahrzehnten liegt. Vergessener Funk, alter Soul, für euch nur Diebesgut, für mich ein Sieg. Ihr Clowns halt für ne Snare von einer komischen Mapsam, währenddessen loop ich euren Hit, bis die GEMA am Tresen breitbeinig und gerade winselt. Doch es gibt keine Du Hund, Hip-Hop war nie legal, war immer Straße, war immer bunt und grau und dreckig. Ein Bastard aus vielen Vätern, ihr seht ne Urheberrechtsverletzung. Ich seh ne Konversation mit den Ahnen, ihr Verräter. Ihr habt die Kultur verkauft, einen Vorschuss und einen feuchten Händedruck. Ich nehm sie mir zurück, Takt für Takt, mit jedem verdammten Loop. Mein Sample, deine Tränen, das ist Open Source Guerilla. Ich baue aus euren Hits für meine Jungs ne neue Villa. Kein Gott, kein Start, kein Mastertrack, der mir was vorschreit. Ich bin der Beater, der ist der letzte Freibeuter. Urheberrecht ist Schutzgeld von den Anzugträgern. Ich bin der Wolf in eurer Herde aus Lizenzjägern. Dieser Beat ist illegal, mein Flow ist die Revolte. Fick dein Copyright, bis die Industrie in Trümmern schmorte. Postanarchie im Studio, die Kommune auf dem MPC. Jeder Soundschnipsel wird geteilt, alles gehört allen. Verstehst du, Kultur ist kein Privatbesitz. Sie fließt wie Code auf GitHub. Ihr wollt ne Mauer um ne Melodie, ich bring den Presslufthammer dicker. Die denken in Lizenzen, ich denk in Möglichkeiten. Die wollen Cash für Noten, ich will Grenzen überschreiten. Dein Anwalt schickt mir Faxe, ich roll da mit nem Blunt. Deine Abmahnung ist weicher als der Samt an meinem Gewand. Ich sample deine Vocals und pitchy bis zur Unkenntlichkeit. Mach daraus ne Hook über die beschissene Endlichkeit. Deiner Karriere, deines Labels, deines ganzen Scheißsystems. Das ist kein Diebstahl, Homie, das ist dein Requiem. Die denken in Paragraphen, wie in Punchlines, die alles beenden. Die denken in Verträgen, wir denken in Legenden. Jeder geklaute Loop ist ein Schlag gegen das System. Ein Mittelfinger aus purem Gold, verdammt unbequem. Sie wollen die Kunst einsperren in Tresore aus Platin und Geld. Doch wahre Kunst ist ein Virus, der die ganze Scheiße zerschellt. Mein Sample, deine Tränen, das ist Open Source Guerilla. Ich baue aus euren Hits für meine Jungs ne neue Villa. Kein Gott, kein Staat, kein Mastertrack, der mir was vorschreit. Ich bin der Beat, dann ist der letzte Freibeuter. Urheberrecht ist Schutzgeld von den Anzugträgern. Ich bin der Wolf in eurer Herde aus Lizenzjägern. Dieser Beat ist illegal, mein Flow ist die Revolte. Fick dein Copyright, bis die Industrie in Trümmern schmortet. Ladet es runter, teilt es und schreitet den Sound. Dieses Tape wird allen und gleichzeitig gehört es. Das ist die neue Ordnung oder die Abwesenheit davon. Cut.
Cut. Das waren All Crows Are Black. Am 20. August fand in der Buchhandlung Schwarze Risse in Berlin ein Vortrag des Djapulcho-Kollektivs statt. Ihr hört nun eine Zusammenfassung des ersten Vortragsteils, dieser basiert auf dem Text Bullshitting, Normalisierung des Postfaktischen. Lars beleuchtete in diesem Teil die politische Wirkung von KI-Technologien wie ChatGPT, die Verstärkung von Fake News, Bullshitting und Meinungsblasen in sozialen Medien. Er thematisierte die asymmetrische Reichweitenverteilung zwischen rechten und linken Inhalten, Herausforderungen bei Moderation und Zensur sowie die Rolle von KI als Mehrheitenverstärker und Bullshit-Generator. Abschließend ging er auf die gesellschaftliche Ungleichheit bei der Aneignung neuer Technologien ein. Zum Einstieg. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. arbeiten mit Content-Feeds, deren Inhalte relevant und ansprechend erscheinen. In ohnehin unsicheren Zeiten mit Kriegen, Pandemien oder Klimakrise sucht unser Gehirn zudem verstärkt nach Infos, die unser Weltbild bestätigen. Confirmation Bias nennt das die Psychologie. Wir nehmen nur das wirklich wahr, was in unsere Überzeugungen passt. Die Folge sind kleine Echokammern oder Filterblasen. Früher wurde eher mit der ganzen Nachbarschaft diskutiert, in unserer heutigen, größtenteils vernetzten Gegenwart fast nur noch mit Gleichgesinnten. Lars sagt dazu,
und genau das wird massiv verstärkt durch eine Eigenschaft, die wir bei den sozialen Medien feststellen, und die kommt eigentlich aus der Werbeindustrie und nennt sich Microtargeting. Das heißt, der Algorithmus vermisst relativ genau unsere Neigung, unsere Interessen darüber, dass wir auf der Plattform sozusagen kommunizieren. Und diese Vermessung führt dazu, dass uns auch immer passendere Inhalte zugespielt werden. Und das befördert natürlich diesen Selbsteinschluss, dass ich im Idealfall in der Konvergenz eigentlich hinterher nur noch Dinge bekomme, die meinem Neigungs- und Themenfeld vielleicht entsprechen. Und ich werde gar nicht mehr, wie vielleicht bei einer klassischen Tageszeitung, mit anderen politischen oder nicht politischen Themen konfrontiert. Das ist aber nicht nur eine Eigenart der algorithmischen Vermessung, sondern das ist ein Wechselspiel. Ist also nicht rein technologisch, sondern soziotechnisch, würde ich es nennen. Denn wir sind ähnlich bemüht um hohe Reichweiten und passen uns der Verstärkungsfunktion der Algorithmen an und versuchen also mit einer Art Rückwärtsingenieursdenken rauszufinden, naja, unter welchen Bedingungen werden denn meine Inhalte möglichst weit gestreut? Ja, also der Algorithmus vermisst uns. Wir versuchen, die Funktionsweise des Algorithmus zu imitieren. Das ist eine selbstrückkoppelnde Verstärkungsschleife. Und insofern haben wir diesen Einschluss, den es im Analogen auch schon gibt, durch die sozialen Medien deutlich verstärkt. Und wenn ich von sozialen Medien rede, dann meine ich in erster Linie die algorithmische Zuteilung von Nachrichten in einen hochpersonalisierten Nachrichtenstrom. Ungefähr seit den letzten 5 Jahren ist das das dominierende Modell.
In der digitalen Welt bedeutet das, dass wir kaum noch mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Die Reichweite und Ausbreitungsgeschwindigkeit von Inhalten werden per Algorithmus maximiert. Das ist kein Zufall, sondern Kalkül. Es bringt Werbeeinnahmen und hält uns gefangen.
Und was man feststellt, auch nichts Neues, kennt ihr alle, dass affektive Kommunikation die Leute viel länger bindet und auch viel stärker ins Mitdiskutieren bringt. Und unter diesen affektiven Merkmalen sind also Hass, Hetze und Angst besonders förderlich für den Verbleib und für das Mitdiskutieren. Und darauf möchte ich jetzt im Folgenden kurz eingehen, ebenfalls Fake News. Was ist Fake? Fake ist erstmal sehr unbestimmt. Das kann zum einen Missinformation sein, irgendjemand weiß es nicht besser und redet Unsinn. Oder es kann auch absichtlicher Unsinn sein, das wäre dann eher die klassische Lüge, das würde ich jetzt im Folgenden Desinformation nennen. Ja? Also Missinformation ist deutlich zu unterscheiden von der Desinformation, aber beides wird im englischen Bereich sozusagen Fake genannt. Und die letzte Zutat, die wir vielleicht zum Wertschätzen der Asymmetrie in der politischen Debatte zwischen rechts und links und den dort möglichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten und Reichweiten vielleicht noch brauchen, ist eine phänomenologische Gesetzmäßigkeit.
Hier kommt das sogenannte Brandolini-Gesetz ins Spiel. Es kostet 10-mal mehr Aufwand, Unsinn zu widerlegen, als ihn zu produzieren. Und die neue Gestalt der Desinformation ist Bullshit, wie der US-Philosoph Harry Frankfurt sie beschreibt. Anders als beim klassischen Lügen ist beim Bullshitten völlig egal, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Hauptsache, sie sorgt für Reichweite. Lars hat Beispiele für uns.
Also wer war klassischer Bullshitter? Erste Amtszeit Trump, Steve Bannon war sein politischer Berater, bekannter Rechtsradikaler, der hatte in seinem Kampf gegen die klassischen Medien gesagt, wir müssen das mediale Feld mit Scheiße fluten, dann kann niemand mehr unterscheiden, was davon macht Sinn, was macht keinen Sinn. Wir haben so ein hohes Angebot an Informationen, dann steigt keiner mehr durch und irgendwann wird diese Frage wahr oder unwahr auch für irrelevant, sozusagen normalisiert. Also der Einstieg in die Postfaktizität als in erster Linie destabilisierendes, also verunsicherungsstiftendes Element, trachtet nicht danach, neue Parallelwelten, die in der Regel selbstkonsistent sind, damit sie überhaupt sozusagen gewisse Glaubwürdigkeit mit sich bringen, die zur neuen Wahrheit zu erzählen, sondern das darf ein bunter Strauß an Unsinn, an Meinung, an Lüge bleiben.
Heute erleben wir eine Postfaktizität, in der die Unterscheidung zwischen wahr und falsch gezielt verwischt wird. Ohne gemeinsame Faktenbasis gibt es keinen politischen Dialog mehr. Wie soll es zum Beispiel Einigung bei Klimaschutzmaßnahmen geben, wenn nicht mal Konsens über den menschengemachten Klimawandel herrscht? Kommen wir zu den großen Sprachmodellen wie ChatGPT. Die werden immer häufiger anstelle von Suchmaschinen genutzt. Wer den eigenen Namen schon mal gegoogelt hat, bekam wahrscheinlich keine oder zumindest erwartete Ergebnisse. Diese Large Language Models können damit Überraschungen aufwarten. So wie im folgenden Fall.
Ein Norweger hatte den Fehler gemacht, sich nicht zu googeln, sondern sich zu ChatGPTen und hat über sich Dinge erfahren, die mit der Realität halt nichts zu tun haben, außer seinen Namen und seinen Wohnort. Und das war hochproblematisch, denn ChatGPT schreibt über ihn, dass er Vater von 3 Kindern ist und 2 dieser 3 Kinder hätte er ermordet. Das hätte zu einer breiten Debatte über mentale Gesundheit in Norwegen geführt, weil er auch das 3. Kind versucht hatte umzubringen. Er saß 21 Jahre im Knast für diese 2 Taten und den Mordversuch am 3. Kind. Also davon stimmt nichts.
Halluzinationen nennt sich das im Feuilleton, Konfabulation in der Psychologie. Die Ursache?
Das sind Sprachmodelle und keine Wissensmodelle. Das ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied. Dort wird nicht auf irgendeine Datenbank zurückgegriffen, wo es Wissenseinträge gibt und dann versucht man daraus, einen halbwegs gelenkten Text zu basteln, sondern es ist ein reines Sprachmodell. Und das Sprachmodell basiert auf diesen Hunderten von Millionen Texten, Übungstext. Und wenn in diesen Texten eine Wortnähe, und das meine ich tatsächlich als Abstand, wie viele Worte sind dazwischen,
eine Wortnähe zwischen Wald und Baum existiert, dann befähigt dieses Training ChatGPT dazu, halbwegs schlüssige oder gut lesbare Texte zu produzieren, ohne zu wissen, dass ein Wald eine Ansammlung von Bäumen ist. Würden also in diesen Trainingstexten nur unsinnige Texte auftauchen, die das Verhältnis von Wald zu Baum irgendwie verkehren, dann würde ChatGPT nur diesen Unsinn schreiben. Ja? Also so kann es überhaupt passieren, dass halluziniert wird, immer mit Gänsefüßchen. Und mit dem, was wir vorhin gelernt haben über das Bullshitting, müssen wir natürlich sagen, dass ChatGPT ein waschechter Bullshit-Generator ist. Denn es hat gar nicht die Fähigkeit, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, weil es gar kein semantisches Verständnis hat. Und genau das, hatten wir ja gesagt, macht den Bullshitter aus. Der scheißt darauf, ob etwas wahr oder falsch sein könnte. Da geht es nur darum, eine Selbstkonsistenz vorzugaukeln. Liest sich gut, Großteil der Leserin wird es nicht bemerken.
Je größer das Modell, desto stärker tendiert es zum Halluzinieren. Und noch ein Problem. ChatGPT verstärkt gesellschaftliche Mehrheiten. Hegemoniale Meinungen werden weiter zementiert, während Randpositionen ins Abseits gedrängt werden. Dazu kommt die Selbstverdauung. Wenn ChatGPT eigener Output wieder als Trainingsdaten dient, entstehen Echokammern im Quadrat. Die Modelle brauchen immer mehr Daten, aber es gibt längst nicht genug neue, hochwertige Texte. Ein Teufelskreis also. Noch schlimmer, ChatGPT vermischt Quellen und entkontextualisiert Inhalte. Beispiel: Trump empfiehlt Desinfektionsmittel gegen Corona. Früher wussten wir, aus welcher Ecke das kommt. Mit ChatGPT verschwimmt das. Die Herkunft der Info bleibt verborgen. Das erschwert das Erkennen von Fake News und Desinformation massiv. Viele sagen nun, da hilft nur Medienkompetenz.
Ich würde dem entgegenhalten, ja, das kann bei der Informationsbeschaffung ein gewisses Bewusstsein schulen und durch mehr Kontextwissen, was ich mir versuche anzueignen, kann ich die Debattenbeiträge der sozialen Medien unter dem Einfluss von ChatGPT einer kritischeren Prüfung unterziehen. Der zweite Punkt, da hilft mir aber keine intellektuelle Vorschulung oder sonst was, wenn in der Debatte hart gefeitet wird, wenn ich beschimpft werde, dann nützt es mir gar nichts zu verstehen, wie die Metrik der sozialen Netze jetzt meine Antwort vielleicht wertschätzen und nicht so stark verstärken wird.
Wenn Empörung und Hass die Reichweite treiben, werden progressivere Inhalte immer wieder an den Rand gedrängt.
Ein anderer Vorschlag kam aus dem Spektrum Fridays for Future. Die hatten gesagt, lass uns mal unter dem Hashtag Reclaim TikTok der AfD versuchen, mal das Wasser abzugraben, indem wir die Plattform mit massiv progressivem Inhalt fluten. Und das ist vielleicht ein attraktiver Gedanke, aber wir haben im Internet überhaupt kein Platzproblem. Also dieser Inhalt, so viel er dann auch sein mag, der reiht sich ein und wird fein säuberlich neben den Hass- und Hetze-Inhalt gestellt. Und die Algorithmik entscheidet dann leider, dass der Hass- und Hetze-Beitrag viel einträglicher ist und mit einem Faktor bis zu 1000-mal höhere Reichweite und bis zu 6-fach höherer Propagations-, also Ausbreitungsgeschwindigkeit, bevorzugt werden wird. Also diese Asymmetrie kriegen wir nicht raus. Oder wir müssten gegen den Faktor 1000 zumindest anstinken. Wenn wir sagen, so viel wollen wir produzieren, dann hätten wir vielleicht Hoffnung, dass das einen statistisch relevanten Beitrag liefert und den wird ChatGPT dann vielleicht honorieren bei der neuen Textgeneration.
Nun könnte Mensch doch sagen, dann boykottiere ich eben soziale Medien. Aber damit ist die politische Asymmetrie nicht gelöst, denn die klassischen Medien spiegeln längst die Dynamik der Plattform wider.
Die Dinge, die auf der Plattform X, ehemals Twitter, eine massive Verstärkung erfahren, sind in der Regel auch die Nachrichten, die dann eine klassische Nachrichtenredaktion im klassischen Print- oder Online-Medium verwursten wird. Also, nur weil wir keine sozialen Medien nutzen, sind wir nicht befreit von der politischen Ungleichgewichtigkeit, sondern wir kriegen sie gespiegelt in den klassischen Nachrichtenportalen.
In der politischen Debatte wächst damit die Ungleichheit.
Diejenige von uns, die genügend Kontextwissen hat, einzuschätzen, ob der Output, das was ChatGPT uns als Text vorschlägt, sinnig oder eher unsinnig ist oder welche Fragmente davon vielleicht unsinnig sind, diejenige kann vielleicht mit Zeitersparnis mit Vorteil diese Technologie nutzen. Die andere Person, die keine Ahnung von dem hat, über was sie da jetzt gerade schreiben soll und das mit Copy und Paste einfach von ChatGPT überträgt, fällt in der Regel auf die Nase. Dann kommen dann Texte raus, wo dann Angaben gemacht werden auf irgendwelche Referenzen, Bücher, Artikel, die geschrieben worden sein sollen. Und die Person, die dort genannt wird, gibt es auch wirklich, aber die hat diesen Artikel nie geschrieben. Also solche Dinge, darüber stolpern wir recht oft. Also, wir müssen uns um die Ungleichheitsbedingungen, wer profitiert von welcher technologischen Entwicklung und wie ist es eingebettet gesamtgesellschaftlich in einen ganzen Zyklus neuer Technologien, darüber muss man sich Gedanken machen. Diese Ungleichheit ist gerade sehr, sehr groß.
Der zweite Teil des Vortrags analysierte, wie sogenannte Tech-Pros wie Elon Musk und Peter Thiel mithilfe von KI und Datenanalyse demokratische Prozesse umgehen und eine postdemokratische, autoritäre Gesellschaftsvision fördern. Er zeigte die Verflechtung von Technokratie, neurechter Ideologie, Pronatalismus und Longtermismus auf und warnte vor gesellschaftlicher Faschisierung durch diese Bewegungen, die auch Einfluss auf Europa haben. Grundlage des zweiten Vortragsteils ist der Chapulcio-Text Big Tech Goes Maga. Den vollständigen Vortrag veröffentlichen wir demnächst hier im anarchistischen Radio Berlin in voller Länge. In den Shownotes findet ihr derweil die Hintergrundtexte zum Vortrag. Jetzt nochmal kurz ein musikalischer Einschub über gegenseitige Hilfe. Ihr hört Pinchgut mit Mutual Aid.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Willkommen, willkommen. Wie jeden Monat wollen wir euch entführen in die geheimen Archive der deutschen Presselandschaft. Nein, stimmt gar nicht. Tatsächlich liegt alles offen zutage. Es kommt einfach nur drauf an, es auch zu erkennen, wo sich nämlich die Anarchie so umtreibt. Wir beginnen mit dem Zeitungsverlag Waiblingen. Und der berichtet, wie sollte es anders sein, über den VfB Stuttgart. Der Titel erklärt, worum es geht.
Dennis Undaff und der letzte Funke Anarchie. Was den VfB-Instinktstürmer ausmacht.
Der VfB spielte letztens gegen Dortmund. Keine leichte Aufgabe, zumal der BVB mit 2:0 führte.
Und dann fängt Dennis Undaff an, sagt der Sportvorstand später, als wolle er den Beginn einer Naturgewalt beschreiben. Vielleicht ist es auch genau das.
Denn Undaff schießt 3 Tore und holt damit am Ende ein Unentschieden raus. Eine Naturgewalt? Genau so ließe sich auch die Anarchie beschreiben. Über die Anarchie ließen sich übrigens viele Geschichten schreiben. Offenbar aber auch eine über Dennis Undaff.
Eine Geschichte über Instinkt, über Trotz, über diesen anarchischen Funken, der dem modernen Fußball viel zu oft abhanden gekommen ist. Und über einen Straßenkicker, der in einer Welt aus Pressingzonen und Passquoten so wirkt, als käme er aus einem Hinterhof, in dem die Tore noch aus Rucksäcken gebaut werden.
Es ist in jedem Fall faszinierend, eine derart geschickt in Fußballvokabular gewandte Darstellung anarchistischer Haltungen und Praktiken zu lesen. Man vergisst glatt, dass es nicht wirklich um Fußball geht, sondern um das Wirken der Anarchie. Ein Spektakel anderer Art gab es in Mülheim an der Ruhr zu bestaunen. Auf mülheim-ruhr.de gibt es Infos zu einer speziellen Theatervorstellung. Das Theater an der Ruhr organisiert nämlich eine Doppelvorstellung der Stücke Das eingebildete Tier und Ein anderes Blau. Oder kurz?
Doppelvorstellung, Anarchie und Sehnsucht.
Die Stücke wurden gemeinsam inszeniert und beziehen sich aufeinander. Und so stellt die Website fest:
Ein Ensemble, ein Raum, ein Musiker und 2 Regisseurinnen, die sich künstlerisch begegnen und mit dem Ensemble nach Möglichkeiten suchen, der Gewalt einer beschleunigten Gegenwart sehr unterschiedliche, utopische Feste des Spiels entgegenzustellen.
Der Gewalt der beschleunigten Gegenwart wollen auch wir utopische Feiern entgegensetzen
Und zwar basierend auf der Vielfalt, einer Vielfalt an Denkens- und Herangehensweisen, die sich gegenseitig befruchten und neue Möglichkeiten eröffnen. Das ist die Anarchie. Die österreichische Website Falter.at nimmt uns mit auf einen Kurztrip durch die Welt von Leopold Kessler.
Kunst und Anarchie. Der Lupin aus der Leopoldstadt.
Okay, da sind wir mal gespannt.
Leopold Kessler, der Gentleman-Gauner der zeitgenössischen Kunst, interpretiert die Faszination für clevere Ganoven neu. Als Straßenarbeiter oder Handwerker getarnt, stibitzt und trickst er. An der Grenze zur Illegalität bleibt er dem Ethos der französischen Romanfigur Arsène Lupin treu, die den Reichen nahm, um den Armen zu geben.
Das sind ganz große Schuhe zu füllen, aber eine Aktion, über die wir im Artikel lesen, scheint ein super Anfang zu sein. Da ärgert sich der Künstler über ein zerstörtes Graffiti-Tag, als eine Bank ihren Bankautomaten inmitten des Tags setzt. Der Leopold Kessler behilft sich und bastelt eine Fake-Wand über dem Automaten, womit er den Tag wieder zusammensetzt. Aber die Website hat noch etwas anderes zu berichten.
Ein armer Anarcho-Künstler kann nicht immer nur an andere denken. Ein Video zeigt den als Lieferboten verkleideten Künstler beim Betreten einer Pizzeria. Der Akteur spricht nicht, sondern wird allein aufgrund seiner Aufmachung als Dienstleister bedient. Mit einem Rucksack voller Essen verschwindet der Artist im Dunkel der Nacht. Man könnte die Aktion ein Ermächtigungsdelikt nennen.
Man könnte die Anarchie auch die Kunst zur Selbstermächtigung nennen. Individuell wie kollektiv zugleich. Und damit schließt sich auch schon der Kreis. Der WDR schließlich gratuliert Pippi Langstrumpf nach 8 Jahrzehnten Anarchie zum 80. Geburtstag.
ARD.
Naja, wenn es um Pippi geht, da stechen doch einige Aspekte klar hervor.
Weil die einfach so frei war und so frech und so originell mit ihrem Pferd und dem Papa weit weg.
Ja, sehr originell, ein Waisenkind vom Papa praktisch im Stich gelassen.
Die Vorstellung, dass du so eine Freundin hast, die so unfassbar reich ist und die dann so alles kauft.
Moment, nein, das meinten wir nun auch nicht. Was haben die Leute denn da für Assoziationen?
Im wahren Leben wäre Pippi heute wahrscheinlich eine sogenannte Systemsprengerin, hätte mindestens ADHS oder wäre irgendwie ein Fall für die Behörden.
Ja, okay, das kommt dem Ganzen schon näher.
Nicht ans Jugendamt weiterleiten, soll Astrid Lindgren augenzwinkernd bei Abgabe des Manuskripts an den Verlag geschrieben haben. Viele Stellen wurden aus der Urfassung gestrichen. Trotzdem ist und bleibt Pippi Langstrumpf bis heute die Ikone aller unangepassten, kreativen und Lebenskünstler.
Was lange währt, also ja, damit kann sich die Anarchie in jedem Fall identifizieren.
Damit ist unsere Stunde auch fast schon wieder voll. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, geht das an aradio-berlin@riser.net. Im Fediverse sind wir als @aradio_berlin auf dem Mastodon-Knoten von kollektiver.social vertreten. Jeden dritten Mittwoch im Monat könnt ihr uns zurzeit noch über UKW empfangen. Auf unserer Website www.aradio-berlin.org findet ihr mehr Infos dazu. Die letzten Worte überlassen wir diesen Monat der Anarchistin und Kommunardin Louise Michel. Elektronisch untermalt von Le Saint. Und vorher gibt's noch kurz Geballer von Henry Fonda. Bis bald!
faire une révolution. Mais ce sont les choses qui font les révolutions. Quelque crime de notre gouvernement amènera aussi une révolution. Cela est certain. Et peut-être vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Songez-y bien. S'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernements. Ni pain, ni travail, et nous n'aurons en perspective que la guerre. Et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre.